So cool, ich habe am Anfang gesagt, dass heute ein ganz besonderer Sonntag ist und ich werde jetzt verraten, warum. Wir werden nämlich heute ein Predigt-Team erleben. Wir werden heute 3 Preacher am Start haben, die jeweils 10 Minuten zu einem Topic, das dann am Ende wieder zusammen Sinn ergibt, predigen werden in unserer Predigtserie Gleichnisse Jesu. Und wer diese 3 Prediger sind, ich habe an einen Western-Film gedacht, den ich selber noch nie gesehen habe, aber den vielleicht einige von euch gesehen haben und den ich vom Titel kannte, der Young Guns heißt, okay? Kennt ihn jemand? Young Guns, 1988, vor unserer Zeit. Und der Untertitel heißt, sie fürchten weder Tod noch das Böse. Und da geht es um junge Cowboys, die was auch immer tun, ich weiß es ja nicht. Aber ich dachte mir so, ey, das passt gut, weil heute sind unsere Young Guns, unsere jungen Waffen in Anführungszeichen am Start. Wir bilden als Gemeinde pastorale Führungskräfte aus und haben verschiedene Auszubildende hier, die gesagt haben, ja, sie wollen in den vollzeitlichen Dienst gehen, sie wollen für Gott was bewegen und es sind junge Waffen in unserem Köcher sozusagen und ich glaube auch, sie fürchten weder Tod noch das Böse und deswegen dürfen wir jetzt unser Herz aufmachen. Wir werden von Tim, von Henny und von Celine hören, die uns mit reinnehmen werden in geniale Gleichnisse von Jesus. Lasst uns sie mit einem herzlichen Applaus beziehungsweise den Tim als erstes willkommen heißen. Let's go, Young Gun.
Ah, richtig schön. Ich freue mich richtig, hier oben stehen zu dürfen. Ich bin nicht so gewohnt, das Licht. Ich sehe kaum jemanden tatsächlich. Aber ich schaue einfach mal da in die Richtung. Bin dankbar dafür, dass ich euch so eure Umrisse zumindest sehen kann. Ich freue mich richtig, wirklich heute hier oben zu stehen. Ich stelle mich nochmal vor, ich bin Tim Stegbauer, mittlerweile 19 Jahre alt. Gaby hat schon gesagt, ich mache hier eine Ausbildung mit der Chapel zusammen. Und ich wollte eigentlich mit was anderem starten, aber ich hatte gerade in dieser genialen Lobpreiszeit, wirklich, ich glaube, dass da wieder Gaby, ich glaube, da ist gerade richtig was passiert und hat unsere Herzen freigemacht. Und ich hatte nur diesen Gedanken und ich will mich gar nicht jetzt hier falsche Demut und so. Ich weiß, dass ich ein cooler Typ bin. Aber okay, hört mir zu. Ich glaube, dass ich euch auch mitgeben möchte, hey, habt keine Erwartungen an mich oder an die Prediger, die jetzt hier oben stehen, sondern Erwartungen an Gott, dass er sprechen wird. Erwartungen, dass er jetzt was zu sagen hat. Und ich will aber, bevor wir jetzt endgültig reinschauen, noch kurz beten für uns. Herr, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammenkommen in deiner Gegenwart, dir zurufen können, wer du bist, dass du heilig bist, dass du größer bist und dass du unser Land heilen willst. Und ich danke dir dafür und ich bete jetzt für jedes einzelne Herz, dass mich und dann auch die Henny und die Celine hören wird, dass du es jetzt öffnest und deinen Willen vollbringst, Herr. Amen. Lass uns direkt mit der Bibel reinstarten. Wir sind jetzt in der 2. Woche unserer Serie, in der wir über die Gleichnisse von Jesus sprechen. Und heute ist ein Special, weil heute wird es um gleich 3 gehen. Also es sind nicht nur 3 Sprecher, sondern es sind auch 3 Gleichnisse in hoffentlich 30 Minuten. Aber ich sag mal so, wenn der Heilige Geist übernimmt wie jetzt im Lobpreis, dann ziehen wir es einfach ein bisschen länger. Sorry Gaby, sorry an den Eventkoordinator heute. Ich habe es denen davor nicht gesagt, ich hoffe, ich mache mich nicht unbeliebt. Auf jeden Fall Lukas 15 ab Vers 1 starten wir rein. Und kurz zum Kontext, Jesus war wieder unterwegs, wie wir es so oft kennen. Und er hat vom Evangelium erzählt, er hat es gepredigt, er hat vom Reich Gottes, von dem Kommen des Reich Gottes erzählt. Und in diesem Kontext befinden wir uns gerade. Es gibt 2 Personengruppen. Es gibt einmal die Menschen, die sagen, hey Jesus, voll genial, wir wollen dir zuhören, wir wollen das, was du sagst, annehmen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, really? Sie empören sich darüber, sie sagen, du spinnst doch, du kannst doch nicht behaupten, dass du der Sohn Gottes bist. Und in dieser hitzigen Lage befinden wir uns gerade, wenn wir jetzt in dem Text anfangen zu lesen. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten, also sind die sich empörten über das Verhalten von Jesus, und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Jesus sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, und jetzt wird es wichtig, es wird der Kernvers sein für die ersten 10 Minuten. Er sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und ich will hier einen kurzen Stopp einlegen. Und wenn ihr das Gleichnis kennt vom verlorenen Schaf, dann werdet ihr euch fragen, Tim, wie kannst du jetzt da aufhören? Jetzt kommt doch gerade erst der Höhepunkt, jetzt kommt doch gerade erst das Evangelium, die Rettung, die versprochene Rettung durch Jesus, dass wer umkehrt, wer den Namen von Jesus anruft, der wird erlöst werden. Wie kann ich jetzt da aufhören? Und keine Angst, Celine und Henny brauchen ja auch noch Stoff. Aber ich will bei Vers 4 hier einen kurzen Stopp einlegen, weil ich glaube, dass Gott uns was Besonderes heute neu zeigen möchte und mir auch gezeigt hat in der Vorbereitung. Es ist ein beliebtes Bild der Hoffnung, der Zuwendung Gottes, aber ich möchte eine vielleicht eher unangenehme Frage stellen, eine direkte Frage für jeden Einzelnen in diesem Raum, weil ich glaube, dass sie uns alle betrifft, nämlich warum ist das Schaf überhaupt erst verloren gegangen? Warum ist das Schaf überhaupt verloren gegangen? Und auf meinem Weg zu der Antwort hin, will ich euch in ein Szenario mit reinnehmen. Und ich muss dazu nicht viel sagen, außer Folgendes.
Der kleine Tim kann bitte an der Rezeption am Eingang abgeholt werden.
Und ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, aber ich habe mich in meiner Kindheit öfter mal verlaufen. Und ich wünschte, ich könnte sagen, das wäre heute immer noch nicht so. Aber ich habe so einige Stories auf Lager, in der, ich sage mal so, mein Orientierungssinn mich verlassen hat. Indem ich mich von meinen Eltern getrennt habe und gedacht, jetzt will ich das Süße da drüben, jetzt will ich das neue Playmobil-Set hier anschauen. Und das ist bis heute leider nicht unbedingt anders. Vor allem jetzt kann ich Auto fahren. Neulich habe ich mich so in 1,5 Stunden verfahren, frag mich nicht. Und aber worauf will ich hinaus? Ich glaube, dieser kleine Tim in dieser großen Welt hat eine gewisse Neugierde. Und diese Neugierde hat mich von meinen Eltern abgelenkt und mich von ihnen getrennt. Der Wunsch danach, mein Playmobil-Set unbedingt mal anzuschauen und die Süßigkeiten mitzunehmen, dass meine Eltern gar keine Wahl haben, als es mir zu kaufen an der Kasse, weil sie wollen nicht nochmal den ganzen Weg auf die andere Seite des Kauflands gehen. Und theoretisch sind sie die Personen, die mir alles im Laden kaufen könnten, die mir alles in dem Laden geben könnten, aber ich mache mein eigenes Ding. Aber ich sage, ich will jetzt die Schokolade, die 1 Meter lang ist, so gefühlt, im Gegensatz zu einem kleinen Schokoriegel, den ich an der Kasse noch bekommen kann. Und ich habe für mich die Antwort oder eine der Antworten gefunden, warum das Schaf überhaupt verloren gegangen ist. Und das ist Vergessen. Und das ist mir richtig wichtig, weil in dem Kontext, in dem von denen, die jetzt im Raum sitzen, sagen, wir glauben an Jesus, wir wollen ihm nachfolgen, ist das für euch jetzt. Denn wenn wir uns von dieser Welt, ihren Standards, unseren Umständen, unseren eigenen Bedürfnissen ablenken lassen, das heißt nicht, dass unsere Bedürfnisse schlecht sind, in der ersten Linie, aber wenn wir vergessen, von wem sie eigentlich erfüllt werden sollten, und vergessen, mit wem wir eigentlich bestimmt waren in den Spielzeugabteilungen, in den Kaufläden unseres Lebens als Kinder unterwegs zu sein, dann sind wir verloren. Dann führt das Vergessen zum Verlorensein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist für mich schrecklich. Also, ob ich jetzt nur orientierungslos bin, das ist nicht ganz so schlimm, weil irgendwann werde ich schon nach Hause kommen, aber stellt ihr vor, ihr seid in dieser Welt nicht nur örtlich gesehen verloren, sondern im Herzen verloren, in eurer Seele verloren, weil ihr keine Hoffnung habt. Und hier ein kurzer Einschnitt, das passt nur grob dazu, aber mir war es wichtig, das an einem Sonntag zu erwähnen, weil es so, so relevant ist. Und ich habe mit einem Kumpel gestern beim Joggen drüber gesprochen, über diese massive Explosion in Beirut, im Libanon. Und mich hat es mitgenommen und in diesem Gespräch mit einem Kumpel, der übrigens nicht gläubig ist oder so, kam ich auf diesen Gedanken, dass wir zwei Dinge tun können, beziehungsweise eine Sache. Und die ist, wir können beten. Wir können den Menschen, die scheinbar so weit entfernt sind da unten, Wir können ihnen helfen, indem wir in unserem Vertrauen, Gaby hat es gesagt, in unserem Herzen, bei uns beginnt es, wenn wir vor Gott kommen und ihn bitten, dass er unten den Menschen hilft. Es darf uns in unserer westlichen Welt nicht egal sein, was im Nahen Osten, was sonst wo auf der Welt passiert. Rassismus, nee, Deutschland kein Thema. Explosionen, Deutschland kein Thema. Das ist so ein Blödsinn. Weil wenn es die Welt betrifft, wenn es die Menschen betrifft, dann sind es Menschen, die vom Evangelium hören müssen. Und ich weiß nicht, ob die Menschen, die gestorben sind, von Jesus gehört haben. Und das hat mein Herz gebrochen. Und ich war im Gebet und ich war in der Vorbereitung. Und die zweite Sache, die mir in diesem Gespräch bewusst geworden ist, ist, wie schrecklich, um das nochmal zu betonen, ist es, verloren zu sein. Wie schrecklich ist es, ohne Gewissheit, ohne Hoffnung, unter dem Schutt und unter dem Metall zu liegen, ohne die Hoffnung, dass jemand einen sucht, dass geschweige denn findet oder wenn du es überhaupt überlebt hast. Und deswegen will ich dir zum Abschluss die Frage stellen, und es ist sehr unangenehm wieder, zweite unangenehme Frage, aber bist du verloren? Und die Frage bezieht sich jetzt nicht nur auf die Nicht-Christen in diesem Raum, wenn man es mal einfach so lustig formulieren möchte, sondern bist du verloren unter den Trümmern deines Lebens, den Schutt deiner Vergangenheit, der schweren Last deiner Gegenwart oder der Unsicherheit deiner Zukunft? Für mich gab es zwei Arten, getrennt bzw. verloren zu sein. Und das erste ist es, getrennt zu sein von Gott. Metaphorisch gesprochen von dem Hirten, von dem Vater im Einkaufsladen, der dir alles geben kann, aber du sagst, nee, ich mach mein eigenes Ding. In der zweiten Linie glaube ich, dass hier im Raum Menschen sitzen, die sagen, ich liebe Jesus, ich will Gott nachfolgen, aber verloren sind auf eine andere gewisse Art und Weise, verloren sind, weil sie vergessen haben, dass Gott schon alles vorbereitet hat. Sie sind verloren in, und ich will ein bisschen was nennen, was mir in der Vorbereitung kam, verloren in Essens- oder Magersucht, verloren in Pornografie oder Selbstbefriedigung, verloren in Selbsthass, verloren in der Suche nach Geld, verloren in Suizidgedanken, verloren im Glauben an tote Götter, dann stehe ich heute hier, dann will ich euch eins mitgeben zum Abschluss und das ist, dass da Hoffnung ist. Egal auf welche Art und Weise du dich heute verloren fühlst und wenn nicht, hey, so genial, dann schreibst du dir trotzdem mit auf, weil irgendwann wird dieser Punkt kommen, das ist so. Aber da ist Hoffnung und da ist eine gute Nachricht der Rettung, die gute Nachricht von Jesus Christus, der dich über alles liebt, der alles für dich gegeben hat. Und diese lebendige Hoffnung, und da steigen wir nochmal in unseren Bibelvers in Lukas 15, Vers 4 ein. Dieser sagt, ich wiederhole es nochmal, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihm verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach. Wie lange? Bis er es findet. Und nur wenige Kapitel später, und damit schließe ich ab, Lukas 19, Vers 10, sagt dieser Jesus auch über sich selbst, der Sohn des Menschen ist gekommen, um was? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und du fühlst dich verloren heute? Du fühlst dich getrennt von Gott, du empfindest eine tiefe Hoffnungslosigkeit in dir, dann will ich dir heute eine Wahrheit, ein immer gültiges Versprechen mitgeben und das ist, er sucht dich, bis er dich findet. Und das ist mir so wichtig, dass wir das heute mitnehmen, wenn wir das noch nicht gewusst haben, aber auch wenn wir es wissen, dann lasst es uns in diese Außenwelt tragen. Und was dieses Finden genau bedeutet, da wird die Henny euch jetzt weiter mit reinnehmen.
Genau, also ich bin die Henny, servus. Genau, und zwar möchte ich gleich mit einem weiteren zweiten Gleichnis einsteigen, wo wir ganz genau sehen können, wie Gott etwas sucht, bis er es findet. Und zwar steht das zweite Gleichnis in Lukas 15, Vers 8 bis 10 und es geht um das Gleichnis vom verlorenen Groschen. Eine Frau besitzt 10 Groschen und einer davon geht verloren. In dem Gleichnis steht die Frau für Gott und die Münze steht sozusagen für uns Menschen, welche Jesus noch nicht kennen, welche noch keine Beziehung zu ihm haben, oder vielleicht auch keine Beziehung zu ihm haben können, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund Umständen in ihrem Land. Das Suchen der Frau nach der einzelnen Münze steht letztendlich für das Suchen nach Gott, das Suchen Gottes nach dem Einzelnen. Und wir wollen uns jetzt ganz kurz den Vers anschauen und schauen, wie die Frau fündig wird. Ich steige mal ein, Vers 8. Oder wenn eine Frau 10 Münzen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht mit Fleiß in allen Ecken, bis sie die Münze findet. Ganz kurz als Hintergrund für euch zu diesen 10 Münzen. Also es ist anzunehmen, dass diese 10 Münzen der Brautschmuck von der Frau sozusagen waren. Den hat sie bei der Hochzeit bekommen. Und falls ihr Mann irgendwann mal stirbt, dann sichert dieser Brautschmuck ihr sozusagen das Überleben für mehrere Monate zu. Und ich habe vor einem Jahr geheiratet. Genau. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals mir richtig teure Ohrringe gekauft habe. Und dieser Schmuck ist für mich auch richtig wertvoll. Ich trage den echt selten, weil er so besonders ist. Und ich verbinde damit ziemlich viel. Und es hat für mich wirklich einen hohen Wert. Genau. Und deswegen, ich glaube, für die Frau waren diese Münzen nicht einfach irgendwelche Münzen, sondern sie hatten einen Wert. Die konnte sie nicht einfach austauschen. Die waren wertvoll für sie. Was dieses Gleichnis jetzt für uns bedeuten kann, ist, jede einzelne Münze der Frau war wertvoll und sie wollte alle 10 Stück bei sich haben. Der Ausgangspunkt ist, dass wir sozusagen der Brautschmuck von Gott sind und wir kostbar für ihn sind, wenn wir in dem Gleichnis bleiben. Wie krass ist diese Vorstellung schon, dass wir der Brautschmuck von Gott sind? Ich finde das schon richtig krass. Genau. Egal, ob du schon 50 Mal hier in der Chapel warst oder erst einmal, egal, ob du schon Christ bist oder ob du gerade ziemlich weit weg bist von Gott, ich will dir heute sagen, dass du wirklich wertvoll bist und dass du ein Unikat bist, dass du diese eine Münze bist, die verloren gegangen ist und die diese Frau bzw. die Gott so sehr sucht, bis er sie gefunden hat. Genau. In diesem Gleichnis wird ganz schön deutlich, dass das Wiederfinden primär nicht bei der Münze liegt, sondern bei der Frau. Und ich glaube, ganz oft legen wir den Fokus auf die verlorene Münze. Oh, voll blöd, die Münze ist verloren. Aber in dem Gleichnis, und das ist, was ich heute mal, wo ich einen neuen Blick drauf legen möchte, ist die Frau die Handelnde, ist Gott der Handelnde. Die Münze, die ist völlig passiv. Die kann nichts zu ihrem Gefundenwerden beitragen, sozusagen. Sie verdankt es nur der geduldigen und der sorgfältigen Suche der Frau, dass sie gefunden wird. Der erste Punkt, den ich eben dann mitgeben möchte, ist, Gott ist der Handelnde. Er sucht die Menschen, die ihn nicht kennen. Die Frau, die wird aktiv in diesem Gleichnis. Die Münze, die macht erstmal nichts. Was tut die Frau noch, um die Münze zu finden? In dem Vers steht, die Frau macht das Licht an. Sie zündet zuerst eine Lampe an, ein Licht. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber in der Bibel sagt Gott, dass er Jesus in die Welt geschickt hat. Und also er sagt über Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und das ist so eine krasse Zusage. Jesus ist das Licht in dieser Welt. Und die Frau, das Erste, was sie macht, wenn sie diese Münze sucht, ist, sie macht das Licht an. Durch Jesus steht jedem der Weg zu Gott offen. Die Grundvoraussetzung, um in diesen Raum zu kommen und in diesem Raum etwas zu finden, ist, dass das Licht an ist. Ich weiß nicht, wenn du deinen Schlüsselbund verloren hast, machst du auch das Licht an und suchst nicht im Dunkeln. Also ich würde nichts sehen können. Genau, Gott ist der Handelnde und er hat Jesus gebracht, um Licht in diese Welt zu bringen. Das Zweite, was die Frau macht, sie macht das Haus sauber. Also im Chaos etwas zu finden, ist auch ziemlich schwierig, wenn überall Gerümpel rumliegt und da Chaos und es ist dreckig, Staub liegt am Boden. Da findet man einfach Dinge nicht so gut. Ich liebe meine Küche daheim, weil ich auch ziemlich gerne koche. Und für mich ist es voll gut zu wissen, dass alles seinen Platz hat und ich dadurch auch die Sachen viel schneller finden kann und ich dadurch auch viel mehr Spaß und Freude am Kochen habe. Und Ordnung in unserem Lebenshaus sozusagen durch Jesus zu haben, das ist doch einfach genial. Genau. Das heißt, Jesus bringt Ordnung in dein und in mein Lebenshaus. Er macht sauber. durch das Wort Gottes, durch Menschen, aber auch durch Beziehungen. Ich finde, das ist voll schon diese Zusage und es nimmt voll den Druck raus, dass wir einen Gott haben, der mit uns gemeinsam sauber macht. Genau. Den dritten Punkt, den die Frau in diesem Gleichnis macht, sie sucht mit Fleiß in allen Ecken. Bei Gott ist es genauso. Gott sucht mit Fleiß. Er sucht mit Sorgfalt. Er sucht geduldig. Er belässt es nicht bei einem Zimmer in unserem Lebenshaus, sondern er geht in jeden Raum. Er geht in jeden Raum, um zu suchen und um zu finden. Und eine Eigenschaft, die dadurch wirklich krass hervorgehoben wird, ist, dass Gott unglaublich treu ist. Gott überlässt es eben nicht dem Zufall, dass der verlorene Mensch gefunden wird. Er ist fleißig, er sucht ganz akribisch, er sucht unermüdlich und mit Sorgfalt, bis er den Menschen, bis er uns, dich und mich findet. Was ich jetzt als Schlussgedanken mit hineingeben möchte, ist, dass, oder was wir aus diesem Gleichnis mitnehmen können, du und ich, wir sollen es Gott gleich tun und Jesus repräsentieren und ihm ähnlicher werden. Was bedeutet das, wenn wir auf das Gleichnis schauen? Wenn wir mit Jesus schon länger unterwegs sind, dann haben wir es bestimmt schon öfters in unserem Leben mitbekommen, dass er ein Meister im Finden ist. Gott ist ein Meister darin, Menschen zu finden, uns wieder zu finden. Wir driften alle mal wieder ab und er findet uns immer wieder, er klopft immer wieder an. Und durch Jesus hat er letztendlich die Voraussetzung geschaffen und durch ein Leben mit ihm können wir Ordnung in unser Leben wieder bringen. Und dieses Gleichnis dreht sich aber vor allem um Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die wie diese Münze passiv sind, die vielleicht ihn nicht kennenlernen wollen oder können. Dein und mein Job ist es, Jesus ähnlicher zu werden, also genau das zu tun, was diese Frau in diesem Gleichnis getan hat. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um uns, dir und mir, zu zeigen, wie der Vater reagiert, damit wir genauso reagieren können. Sich finden zu lassen, ist echt eine schöne Sache. Ich glaube, jede Frau liebt es, von einem Mann gefunden zu werden, der dann um ihre Hand anhält und so. Genau. Und das ist echt richtig gut. Aber sich auf die Suche zu machen, etwas zu finden, das ist vielleicht auch manchmal der etwas schwierigere Weg. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber trotzdem ist auch dieses auf dem Weg machen zu finden, ne, ein Weg, den wir auch mal einschlagen sollten. Und ich möchte dich und mich, wenn wir heute an Jesus hier glauben, heute herausfordern und ermutigen, dass wir als Gemeinde wirklich einen Unterschied machen können. Und ich muss mir da so auch an meine eigene Nase fassen. Aber letztendlich sind wir diejenigen, die Jesus ähnlicher werden dürfen und sollen. Und wir können mit unserem Verhalten, ähnlich wie die Frau, einzelne Münzen finden. Wir haben alle in unserer Familie, in unserem Freundeskreis Leute, die Jesus noch nicht kennen, die eigentlich laut ihm verloren sind. Und ich möchte uns echt auffordern, dass wir heute zu diesen Findern werden und Jesus ähnlicher werden. Genau. Ganz kurz noch zu diesen drei Punkten. Licht anmachen können wir praktisch in unserem Leben so leben, dass wir von Jesus erzählen, dass wir unser Zeugnis teilen, dass wir Gottes Herzschlag dadurch präsenter in unserem Leben haben und der auf die Leute überspringt sozusagen. Genau. Und dass wir Fürbitte tun. Ich fand das so cool, wir haben das vorhin in der Gebetszeit gemacht. Wir standen in Fürbitte als ganze Gemeinde für unsere Mitmenschen, für unser Land. Und das ist, glaube ich, was wir wirklich aktiv machen können, um Gott ähnlicher zu werden. Dann mach dein Lebenshaus sauber. Ein praktischer Tipp dort ist, steh einfach mal von deinem Sofa auf. Ich weiß, jetzt war die Corona-Zeit. Für viele hat es bestimmt einiges durcheinander gebracht. Viele sind vielleicht später auch in der Online-Church dabei. Hey, vielleicht ist es der erste Schritt, dass du mal wieder hier live in die Chapel kommst. Und dass du mal wieder hier live im Gottesdienst mit dabei bist. Weil es echt was anderes ist, als vorm Laptop zu sitzen. Und der dritte Punkt, such mit Fleiß in allen Ecken. In allen Ecken. Also das hat Tim vorhin auch ziemlich cool gesagt. Jesus sagt zu uns, dass wir in alle Nationen gehen sollen. Es gibt nicht nur Deutschland. es gibt die ganze Welt. Und wir können genauso auch für Leute aus anderen Nationen, für andere Nationen beten und dort die gute Nachricht hinbringen. Unsere Missionare unterstützen. Ich feiere das, dass wir hier Missionare in der Chapel haben, die wir unterstützen können. Genau. Was ich zuletzt sagen möchte, im Findermodus zu sein, bedeutet letztendlich auch, den Fokus auf diese Münze zu haben, bis sie gefunden ist und alles dafür einzusetzen. Es geht um die verlorene Münze und nicht um den Aufwand dahinter. Das Ziel Gottes ist es, die verlorenen Menschen zu finden und mit ihnen ein Freudenfest zu feiern. Und jetzt wird euch die Celine in ein drittes Gleichnis mit reinnehmen.
So, hallo, schön euch zu sehen. Da oben steht, ich habe noch 6 Minuten, das werde ich nicht schaffen. Aber ich glaube, euch ist noch nicht langweilig, weil die anderen zwei haben das richtig gut gemacht. Und in Lukas 15 steht, wie der Tim schon gesagt hat, noch ein drittes Gleichnis. Und das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, ich werde es euch zusammenfassen, aber ihr könnt es ab Vers 11 nachlesen später, wenn ihr Lust habt. Und wenn ihr das Gleichnis schon kennt, dann schaltet noch nicht ab. Ich versuche euch ein paar Punkte herauszugreifen, die man nicht so häufig hört, wenn man darüber spricht. Aber erstmal zum Gleichnis an sich. Es geht um einen Vater, der hat einen großen Hof und der hat auch nicht so wenig Geld, denen geht es ganz gut. Und der hat 2 Söhne. Und der eine Sohn ist ein bisschen frech, bisschen unverschämt und will die Welt sehen. Und er geht zu seinem Papa hin. Ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, aber so wie er da beschrieben wird, vielleicht so, ey Vater, ich hätte mal gern mein Erbe. Ich möchte ein bisschen durch die Welt reisen, ein bisschen die Sau rauslassen. Und das hat er dann auch gemacht. Und mich hat das Gleichnis erst ein bisschen an mich erinnert, weil nachdem ich Abi gemacht habe, war ich im Ausland. Und ich habe zwar nicht zu meinen Eltern gesagt, ich will mein Erbe. Ich glaube, damit wäre ich auch nicht weit gekommen. aber ich habe gesagt, ich will die Welt sehen und ich will rumreisen. Und in diesem Gleichnis, der Sohn, der kommt irgendwann an den Punkt, wo er gar nicht mehr kann, weil er alles Geld ausgegeben hat. Teilweise für Prostituierte, für Spielereien, für alles Mögliche, nicht Gute, was du in dieser Welt erleben kannst. Und irgendwann ist er bei einem Schweinebauern gelandet und hat gesagt, hey, ich bin total broke, ich habe gar kein Geld mehr, ich kann nur noch bei dir arbeiten, bitte lass mich bei dir arbeiten. Und er so, ja, okay. Und dann hat er da gearbeitet und hat dann sogar das Schweinefutter gefressen, weil ihm niemand mehr was zu essen gegeben hat, er kein Geld mehr hatte und war völlig am Boden. Und so schlimm ging es mir Gott sei Dank nicht. Aber ich habe auch auf einer Schweinefarm da mal gearbeitet. Und das war tatsächlich ziemlich lustig, weil wir mussten da auch die Schweine füttern. Und eigentlich waren die ganz süß, das Kunikunis, ihr könnt es später mal googeln. Die schauen ein bisschen lustig aus, die Schweine. Und wir mussten die füttern und da gab es ein Schwein, das hieß, ich glaube, es hieß Rambo. Und der fand es nicht so lustig, wenn man zu seinen Girls, zu seinen Mädels da so nah hin ist. Und dann kam der immer angerannt und ihr müsst später wirklich mal googeln, weil die sind so schwer, diese Schweine. Und wenn die dir über den Fuß rennen, das tut richtig weh. Genau, das war kurz meine Verbindung zu diesem Sohn. Ich habe mich mit ihm sehr verbunden gefühlt. Aber was ich eigentlich sagen will, dieser Sohn, der war nicht wie ich, dass ich ein bisschen die Welt angeschaut habe und ich wusste, ich komme zurück, meine Eltern sitzen immer noch zu Hause und ich kann zurückkommen und habe alles, was ich brauche, sondern der hat sein Erbe mitgenommen. Das heißt, alles, was er von seinem Vater bekommen hätte, wenn er gestorben wäre, alles, was er noch hatte, der letzte Teil, der ihn an seinen Vater erinnern hätte können, das Wertvollste, hat er einfach verprasst. Er hat seinen Vater so tief verletzt, weil er alles zum Fenster rausgeworfen hat, was er ihm gegeben hat. Er hätte alles haben können bei seinem Vater und hat es mit Füßen getreten. Und er hat sich dann irgendwann entschieden, okay, ich gehe zurück und meinetwegen mache ich die Drecksarbeit bei meinem Papa, aber ich weiß, mir geht es immer noch besser als hier. Und was wir da dann lesen, sagt so viel über den Vater aus. Der Vater symbolisiert Gott in dem Gleichnis. Und da steht, der Sohn war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Und das ist so krass, weil es gibt Also ich glaube, unsere menschlichen Eltern, die lieben uns von Herzen. Und es gibt auch viele, die sagen würden, hey, komm, du kannst wieder kommen. Aber niemand würde sagen, ist egal, ist ja nichts passiert, ist ja nicht schlimm, was du gemacht hast, sondern wir wären alle verletzt. Und Gott sagt so, ist mir egal, komm her, es ist alles vergessen. Und das ist mein erster Punkt. Ich habe darüber gelesen, über den Vers, und ich bin über diese Umarmung gestolpert. Und ich dachte mir, hey, wie oft machen wir das wirklich? Wie oft genießen wir diese Umarmung? Wie oft rennen wir an dem Vater vorbei, der mit offenen Armen dasteht, und fangen an, die Drecksarbeit zu machen, weil wir uns so schlecht fühlen, statt uns umarmen zu lassen? Und wenn wir uns umarmen lassen vom Vater, wenn Gott uns umarmt, dann haben wir keine Zeit für krasse Reden, für Ausreden, für ewig lange Entschuldigungen oder für Erklärungen und so weiter, sondern in der Umarmung bist du erstmal still. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der umarmt wurde und dann erstmal noch 10 Stunden erzählt hat, sondern entweder du weinst oder du freust dich, aber du bist erstmal still und genießt die Umarmung. Und ich glaube, das haben wir so verlernt. Also wenn ich von mir spreche zumindest, ich sehne mich so oft danach, aber ich glaube, ich mache es viel zu wenig. Und in der Bibel steht auch, in 2. Mose 14,14 steht, dass wenn wir still werden vor Gott, dass er für uns kämpft. Und genau das passiert in dieser Umarmung. Und wir müssen neu lernen oder überhaupt lernen, wenn du Gott nicht kennst, dich von ihm umarmen zu lassen. Lerne neu, dich vom Vater umarmen zu lassen. Mein zweiter Punkt ist, du bist es wert, seinen Sohn und seine Tochter zu heißen. Der Sohn kommt zurück zu seinem Vater und sagt, hey Papa, ich bin es nicht mehr wert, dass du mich deinen Sohn nennst. Ich habe so viel Mist gebaut, ich verdiene diesen Titel nicht mehr. Und man denkt, dass der Sohn jetzt voll demütig ist, aber eigentlich ist er immer noch ganz schön frech, weil er kann das überhaupt nicht entscheiden. Wir verdienen es natürlich nicht, Gottes Kinder genannt zu werden, aber Gott hat es entschieden, dass er das möchte. Er möchte uns seine Kinder nennen, seinen Sohn, seine Tochter nennen. Und wir können nicht einfach sagen, nee Gott, du kannst mich jetzt nicht mehr so nennen, weil ich bin jetzt blöd. Sondern wir können das nicht ändern. Gott hat es entschieden, dass er gnädig mit uns sein möchte und dass er uns seine Kinder nennen möchte. Und du kannst Gottes Herz gegenüber dir nicht ändern. Das kannst du nicht, das steht fest. Du kannst zwar sagen, nee, Gott, ich habe keinen Bock drauf, ich will ohne dich leben, aber du kannst sein Herz nicht ändern, dass er sagt, du bist es wert, meine Tochter und meinen Sohn zu heißen. Und du kannst so weit wegrennen, so viel Geld verprassen, Gott mit Füßen treten, wie du willst, aber du wirst es nicht ändern, dass er dich deine Tochter und deinen Sohn nennen möchte. Und Henny hat es schon angeschnitten, dass man am Ende, wenn man was gefunden hat, normalerweise sich schon ein bisschen freut oder sogar feiert. Und das lesen wir hier auch in dem Gleichnis. Der Vater schmeißt erstmal ein riesen Freudenfest, als der Sohn wieder da ist. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest. Wenn du das Gleichnis kennst, wusstest du es wahrscheinlich. Aber wenn du das Gleichnis nicht kennst oder Gott nicht kennst, dann will ich dir sagen, dass Gott ein Freudenfest für dich feiert, wenn du zu ihm kommst. Und zwar für dich alleine, für niemand sonst. Und das dauert nicht erst so eine Woche, bis du dich dann auf seinem Hof wieder bewiesen hast und dann sagt, okay, jetzt machen wir mal eine Party, weil ich glaube, das könnte funktionieren. Sondern in dem Moment, wo er dich in die Arme schließt, fängt er schon an, diese Party zu feiern. Da jubeln die Engel schon, da jubelt alles um ihn rum schon. Und er schmeißt für dich eine Willkommensparty. Und wo ich jetzt gerne noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen möchte, ist, wenn wir davon reden, okay, was ist denn jetzt aber mit uns, die wir Gott schon kennen? Gucken wir dann irgendwie so durchs Fenster und schauen, wie die Neuen gefeiert werden oder was machen wir in der Zeit? Weil so ging es nämlich dem Bruder. Wenn ihr euch erinnert, am Anfang habe ich gesagt, da gibt es noch einen zweiten Sohn und der war die ganze Zeit auf dem Hof. Der ist nicht weggerannt, der war gut, der hat die Aufgaben da gemacht, war die ganze Zeit bei seinem Vater und der sagt jetzt, ja Papa, also ich finde das jetzt irgendwie schon ein bisschen blöd. Ich bin die ganze Zeit da, ich war nie so unverschämt, ich habe nie dein Geld verprasst und für mich also noch nie eine Party geschmissen. Und ich persönlich habe keine Geschwister, ich war immer sehr traurig darüber, aber ich habe mir sagen lassen, dass da Eifersucht was ganz Normales eigentlich ist. Du bist öfter mal eifersüchtig auf deine Geschwister. Aber die Frage ist, Freunde, wie können wir überhaupt eifersüchtig sein, auf was das uns schon lange gehört? Du bist doch nur eifersüchtig auf was, das du noch nicht hast. Aber wir verwechseln da, glaube ich, was Gewaltiges. Und zwar, natürlich drückt Gott seine Freude aus durch ein Freudenfest und er feiert das übertrieben und er liebt es so sehr und er ist jederzeit bereit, wenn du 5-mal wegläufst und wiederkommst, dann feiert er halt 5 Freudenfeste. Das macht er. Aber das Fest ist nicht das Geschenk, sondern das Geschenk an uns ist seine Gegenwart. Wenn wir seine Kinder sind, dürfen wir mit Gott sein. Wie Maike vorhin gesagt hat, der Vorhang ist zerrissen, wir sind immer bei Gott. Das ist das größte Geschenk. Und das hatte der Bruder die ganze Zeit. Der Bruder hatte 24/7 Gottes Gegenwart. Der Vater sagt zu dem Bruder, hey, alles, also zu dem, der da geblieben ist, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Wie kann jemand da eifersüchtig sein, wenn er das die ganze Zeit schon hatte? Und wir haben diese Predigt heute Suchen, Finden, Feiern genannt, weil Gott dich sucht, bis er dich findet und wenn er dich hat, feiert er. Und wenn du Gott gehörst, du hast Gottes ungeteilte Aufmerksamkeit. Nur weil er gerade ein Freudenfest für jemanden feiert, heißt es nicht, dass du seine Aufmerksamkeit nicht mehr hast. Es heißt auch nicht, dass du durchs Fenster guckst und zusiehst, wie die anderen hochgehoben werden, sondern das heißt, dass du die ganze Zeit seine Gegenwart schon hattest und dass du mitfeierst. Du bist eingeladen, wir sind alle eingeladen. Wir sind keine Zuschauer, sondern wir feiern mit, wenn jemand Gottes Kind wird. Und was mir da aufgefallen ist, ich habe mir gedacht, hey, wenn jetzt jemand Gottes Kind wird, der ist ja dann mein Bruder oder meine Schwester. Und ich glaube, dass wir das so oft vergessen, dass es hier um unsere Geschwister geht. Es geht nicht um irgendwelche Menschen, die Gott kennenlernen, sondern um unsere Familie. Und ich weiß nicht, ich kennt ja noch die Sendung, die früher mal lief, die Vermisst hieß. Da haben mal die Leute ihre Geschwister oder ihre Großcousins und Tanten und Onkels gesucht. Und ich habe mich früher mal aufgeregt, weil da kam immer dann die Julia Leischig, ne, kam dann mit ihrem Laptop und hat sich hingesetzt und ganz dramatisch hat gesagt, ja, ich habe deinen Bruder gefunden. Und dann hat die dieses Filmchen abgespielt und so, ne? Und dann am Ende haben die alle geweint und, oh ja, wirklich? Und dann sagt die so, ja, ich habe ihn gefunden. Und dann, willst du deinen Bruder sehen? Würdest du ihn gern sehen? Und die so, ja. Und dann, ja, er wartet hier um die Ecke. Und dann, oh nein, das kann ja gar nicht sein. Und ich so, jede Sendung ist es so. Jedes Mal wartet er da um die Ecke. Das ist schon immer so. Warum seid ihr so überrascht? Aber daran musste ich auf jeden Fall denken und ich dachte mir so, hey, warum machen wir das denn nicht? Warum schalten wir uns nicht irgendwo ein und lassen den Suchtrupp loslaufen oder fragen, hey, wo ist denn mein Bruder, wo ist meine Schwester? Ich vermisse sie so sehr. Ich glaube, wir haben das voll verlernt, unsere Geschwister zu vermissen. Und das ist nicht so, dass das halt, die sind halt da oder nicht, sondern da fehlt ein Teil von uns, wenn Leute verloren sind. Und manchmal haben wir vielleicht Angst, dass unsere Geschwister uns was wegnehmen konnten. Ich kann mich an meine Jugend, ich bin ja noch nicht so alt, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich mir manchmal dachte, wenn Leute sich bekehrt haben, so voll die krasse Vergangenheit und Drogen und was weiß ich. Und ich war so, ja, cool, aber ist jetzt mein christliches Leben weniger wert? Aber das ist Quatsch, weil es geht um unsere Geschwister. Es geht nicht darum, ob jemand mehr oder weniger hat, weil Gott gerecht ist, sondern es geht darum, dass deine Familie verloren ist und dass wir sie vermisst melden müssen. Und ich glaube, dass wir eine neue Sehnsucht brauchen nach unseren Geschwistern und eine neue, ganz tiefe Trauer darüber, dass alle unsere Geschwister nicht da sind. Und ich weiß nicht, ob heute jemand hier ist, der Gott noch nicht kennt, aber wenn du Gott noch nicht kennst, dann wollen wir dir sagen, wir vermissen dich. Wir vermissen dich als unseren Bruder, als unsere Schwester, weil ein Teil einfach fehlt und weil jeder wichtig ist. Und ich glaube, das muss nicht so und so aussehen, wenn wir sagen, okay, wir wollen was tun, um unsere Geschwister zu finden. Das kann ein Gebet sein, das kann natürlich Evangelisation sein. Das kann auch nur ein Gespräch mit der Frau an der Kasse sein. Das ist nichts Großes, aber das ist eine Nächstenliebe und das ist eine tiefe Sehnsucht in deinem Herzen, wenn du deine Geschwister vermisst. Und die müssen wir wiederentdecken. Lass uns zum Ende nochmal gemeinsam aufstehen. Egal, ob wir jetzt Gott kennen oder ob wir ihn nicht kennen, keiner von uns hat irgendwas zu verlieren. Wir haben nur Geschwister zu gewinnen und einen Vater zu gewinnen. Und ich will ganz kurz für uns beten. Und ich werde es so beten, dass du es einfach mitbeten kannst. Und egal, ob du Christ bist oder nicht, du kannst es in deinem Herzen, wenn du möchtest, mitbeten. Gott, wir wollen uns bei dir entschuldigen, wenn wir von dir weggelaufen sind, wenn wir deine Gaben, das, was du für uns hast, wenn wir es mit Füßen getreten haben. Egal, ob wir noch nie bei dir waren und gar nicht wissen, dass wir weggelaufen sind oder ob wir schon zum 5. Mal weggelaufen sind. Oder selbst wenn wir dieser Bruder sind, der die ganze Zeit bei dir war und dann undankbar wurde, weil er nicht verstanden hat, dass er deine ungeteilte Aufmerksamkeit hatte. Wir wollen uns bei dir entschuldigen und wir wollen zurück in deine Arme laufen. Wir wollen das annehmen, wir wollen uns in deine Arme schließen lassen. Wir wollen diese Umarmung genießen. Wir wollen dir keine großen Geschichten erzählen, sondern wir wollen einfach zu dir kommen. Wir wollen dich als Vater annehmen. Wir wollen deine Kinder sein. Wir wollen Jesus als unseren Erlöser annehmen. Wir wollen uns von dir finden lassen und wir wollen mit dir ein Freudenfest feiern. Amen.